Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ökonomie ist zunächst einmal die Lehre der Wirtschaft. Um ein angenehmes Leben zu haben, möchten Menschen Güter und Dienstleistungen konsumieren. Diese Güter und Dienstleistungen sind aber begrenzt. Die Aufgabe der Ökonomie ist es, mit den begrenzten Gütern die Bedürfnisse zu befriedigen. Vereinfacht gesagt, wer ökonomisch wirtschaftet, macht einen möglichst hohen Gewinn mit möglichst geringem Aufwand.
Ökologie beschreibt die Beziehungen zwischen Lebewesen untereinander und mit ihrer Umwelt, also mit Klima, Boden, Licht oder Wasser. Diese gegenseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten heißen auch ökologische Kreisläufe oder ökologische Systeme. Solche Systeme finden sich überall in der Natur, in Seen, Wäldern oder auf einer Wiese. Im ökologischen Kreislauf steht Überleben und Fortpflanzen an erster Stelle.
Die Postwachstumsökonomie beschreibt eine theoretische Wirtschaftsform. Anders als andere Wirtschaftsformen kommt sie ohne Wachstum des Bruttoinlandsprodukts aus. Gleichzeitig sollen Versorgungsstrukturen wie Geschäfte und Straßen weiter funktionieren, allerdings nicht im heutigen Umfang. Konkret hieße das weniger Verkehr, weniger Luxus und weniger Energieaufwand. Einige Vertreter fordern sogar, die Hälfte aller Autobahnen und 3/4 aller Flughäfen zu schließen. Entwickelt wurde das Konzept der Postwachstumsökonomie 2007 an der Uni Oldenburg.
Der ökologische Fußabdruck ist die Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Zu diesen Flächen gehören zum Beispiel auch Fabriken, die Kleidung oder Nahrungsmittel herstellen oder Müllentsorgungsanlagen. Dieser Flächenverbrauch wird auf alle Menschen hochgerechnet und mit den auf der Erde real verfügbaren Flächen verglichen. Als ökologisch gerechter Fußabdruck gilt das Maß von knapp 2 Hektar, also 2 Fußballfelder pro Person. Der durchschnittliche Deutsche hat jedoch einen ökologischen Fußabdruck von rund 5 Fußballfeldern. Hätten alle Menschen einen derart hohen ökologischen Fußabdruck, bräuchte die Menschheit knapp 3 Erden zum Überleben.
Ökonomische Unternehmen benötigen Ressourcen, um zu bestehen. Die Ressourcen entnehmen sie oft aus der Natur. Werden zu viele Ressourcen aus einem ökologischen System entfernt, kann das ökologische Gleichgewicht ins Schwanken geraten. Das passiert auch, wenn Fremdkörper in ein ökologisches System geraten. Oftmals ist der Mensch so ein Fremdkörper, denn er ist von den Leistungen ökologischer Systeme abhängig. Bienen bestäuben unsere Obstplantagen, das Ökosystem Meer sorgt für die Fischreproduktion. Wichtige Dienstleistungen, an denen sich die meisten Menschen wie selbstverständlich bedienen. Ökonomisches Handeln kann also bedeuten, dass ökologische Systeme empfindlich gestört werden.
Die These ist, grünes Wachstum gibt es nicht. Doch wie kann eine stabile soziale Ordnung geschaffen werden, die ohne wirtschaftliches Wachstum auskommt? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Vertreter der Postwachstumsökonomie. Und einer der renommiertesten Experten ist Nico Pech. Er sagt, unser Ressourcenverbrauch ist nicht nur ökologisch katastrophal, sondern überfordert uns auch psychisch. Verzicht statt Wachstum ist die Devise. Nico Pech leitet den Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Universität Oldenburg und hat mit meinem Kollegen Alex Hertel gesprochen.
Schönen guten Tag, Herr Pech.
Guten Tag.
Die deutsche Energiewende, die soll ja sowas wie die eierlegende Wollmilchsau sein. Also grünere Energie erzeugen und dabei das schöne vorzeigbare deutsche Wirtschaftswachstum aufrechterhalten. Sie nennen das eine Utopie. Warum?
Nun, das, was man in Deutschland unter der Chiffre Energiewende versucht, betrifft ja nur die Elektrizität. So als würde die Welt der Energie und des Klimaschutzes allein aus elektrischer Endenergie bestehen. Also die Energiewende gibt keine Antwort auf die Verbräuche an fossiler Energie in der konventionellen Landwirtschaft, im Flugverkehr, im Schiffsverkehr, im Güterverkehr, im motorisierten Individualverkehr. Gibt auch keine Antwort auf die Energieverbräuche, die wir brauchen, um Gebäude zu beheizen und vor allem die Energieverbräuche, die in der Produktion der meisten Waren stecken. Deswegen bezieht sich die ganze optimistische Haltung gegenüber der Energiewende alleine auf einen Teilaspekt. Darüber hinaus ist es so, dass also die Nutzung regenerativer Energien nie zum ökologischen Nulltarif zu haben sind. Die Produktion der Anlagen und vor allem die Zerstörung der Landschaften sind eben prägnant.
Dann kommen wir aber wieder an den Punkt, wo es dann zu einem Art Teufelskreis wird. Denn irgendwas muss man ja ändern. Das zeigt ja die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Gibt es denn eine Alternative zur Energiewende?
Naja, wir brauchen schon eine Energiewende, aber eine solche, die überhaupt diesen Namen verdient. Damit ist gemeint, dass wir zunächst einmal Energie einsparen müssen und einfach mal die Frage stellen müssen, wer gibt uns eigentlich das Recht, das bisher erreichte Energieverbrauchsniveau aufrechtzuerhalten? Es ist das Resultat reiner Plünderung und so gesehen wäre es auch kein Verzicht. Wie kann man auf etwas verzichten, was einem nie zugestanden hat? Das heißt, wir müssen gerade in der Mobilität, in der Produktion und im Gebäudebereich einfach erstmal alle Einsparpotenziale radikal erschließen. Und damit ist nicht nur gemeint, die Effizienz zu erhöhen, sondern damit ist gemeint, dass jeder Mensch auf diesem Planeten nur ein ganz bestimmtes Kontingent an CO2-Emissionen freisetzen darf. Und daran ist dann auch festzumachen, wie viel Energie dann überhaupt nur noch benötigt wird.
Jetzt sind wir quasi schon mittendrin in Ihrer Postwachstumsökonomie. Sie haben jetzt einige Punkte schon angeschnitten. Könnten Sie einfach kurz umreißen, was Sie sich darunter vorstellen? Wie muss sich eine Volkswirtschaft verändern, damit sie diesen Ansprüchen genügt?
Zunächst einmal müssen wir die Wirtschaft auf folgende Weise zurückbauen, nämlich erstens durch eine Deindustrialisierung, zweitens durch eine Deglobalisierung und drittens brauchen wir einen kulturellen Wandel im Sinne einer Reduktion unserer Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung. Gerade die Einhaltung des 2-Grad-Klimaschutzziels würde bedeuten, dass bei 7 Milliarden Menschen jeder und jede von uns pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 freisetzen dürfte. Wir liegen derzeit durchschnittlich bei über 11 Tonnen in Deutschland. Daran kann man schon erkennen, dass bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum oder auch nur bei einer Aufrechterhaltung des derzeitigen Versorgungsniveaus überhaupt nicht mal im Traum daran zu denken ist, dieses Klimaschutzziel einzuhalten. Deindustrialisierung bedeutet, wir müssen die Arbeitszeit verkürzen, sodass wir in der Lage sind, mit einem Rückgang der industriellen Produktion auch sozial umzugehen. Wenn wir die Arbeitszeit verkürzen und umverteilen würden, sodass wir im Durchschnitt nur 20 Stunden arbeiten, dann reicht auch die Hälfte der Produktion, um uns eben mit Arbeitszeit zu versorgen. Die 20 freigestellten Stunden würden wir dann als eine Ressource betrachten, auf deren Grundlage wir in der Lage sind, selbst zu produzieren, mit anderen gemeinsam Produkte zu nutzen und drittens vor allem uns nur noch mit Produkten zu umgeben, die wir selber reparieren, instand halten oder pflegen können, sodass wir auf unterschiedliche Weise erwirken, mit viel, viel weniger Produktion, Geld und Arbeitszeit auszukommen, ohne dabei zu verarmen oder ohne dabei auf die Konsumfunktion der gewohnten Produkte verzichten zu müssen. Wenn sich beispielsweise immer jeweils 4 Leute ein Auto teilen, bezogen auf jene, die überhaupt bislang ein Auto unbedingt benutzen wollten oder mussten, dann kann die Automobilindustrie um 3/4 gesenkt werden, ohne dass wir auf die Funktion eines Autos verzichten. Das kann man mit vielen anderen Gütern auch machen.
Dann gehen wir doch noch mal Schritt für Schritt vor, alles das, was Sie gerade angesprochen haben. Der erste Punkt, der mich interessiert, ist die Deglobalisierung. Der eine Vorteil der Globalisierung ist natürlich, dass wir Waren herstellen können, für die wir die Ressourcen nicht haben, zum Beispiel Solarmodule für Dächer. Dafür brauchen wir Ressourcen, die auf anderen Kontinenten teilweise abgebaut werden. Also wie kann eine Energiewende zusammen mit Deglobalisierung funktionieren?
Ja, zunächst einmal sind die Einsparpotenziale, die wir sehr kurzfristig realisieren können, und zwar in Bereichen, wo die Energieverbräuche purer Luxus, also um nicht zu sagen reiner Hedonismus sind, können wir da über eine Deglobalisierung einiges erreichen. Der Flugverkehr muss dringend eingeschränkt werden, weil ein einzelnes Individuum keinen größeren ökologischen Schaden anrichten kann, als dadurch eine Interkontinentalreise anzutreten. Und das sind natürlich alles Handlungen, die überhaupt nicht zwingend sind, sondern die wir inzwischen einfach nur kultiviert haben. Dasselbe gilt für die Güterverkehre. Natürlich wird es weiterhin Produkte geben, die nur das Resultat globalisierter Produktionsketten sein können. Aber erstens trifft das nicht auf alle Güter zu und zweitens stellt sich dann immer noch die Frage der Quantität. Wie viele Millionen digitale Endgeräte müssen wir tatsächlich importieren aus Asien, wenn wir die Nutzungsdauer dieser Geräte verlängern und zweitens manche dieser Geräte gemeinschaftlich nutzen, dann können wir eben den Bedarf an globalen Importen eben prägnant reduzieren. Das ist vor allem gemeint mit Deglobalisierung und nicht etwa, dass wir uns abschotten sollen. Ich meine, vor 40 Jahren haben wir nur einen Bruchteil dessen importiert, was wir heute eben einführen. Und wir waren auch nicht abgeschottet. Wir waren damals auch schon eben, man sprach nicht von Globalisierung, sondern wir waren damals internationalisiert. Und von daher denke ich mal, gibt es gute Kompromisse zwischen einer Rückkehr zur Abschottung, was keiner wollen kann, und dem verschwenderischen Niveau des Konsums und der Mobilität, das wir jetzt erreicht haben.
Der zweite Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben, ist eine Deindustrialisierung, die aber sozialverträglich sein soll. Wenn ich mir vorstelle, dass allein in Deutschland 3/4 der Jobs in der Automobilbranche wegfallen können, das kann doch nicht sozialverträglich sein.
Naja, ich meine, man kann nicht das Soziale auf dem Rücken der Ökosphäre austragen. Das tun wir ja gerade, indem wir auch an der Automobilindustrie so vehement festhalten. Wenn wir nicht freiwillig einen Rückbau der Automobilisierung dieses Planeten beginnen, dann werden wir schlicht und ergreifend in eine Situation kommen, in der wir als zwanghaftes Reaktionsmuster dergleichen verrichten müssen. Die Automobilindustrie ist schlicht und ergreifend ökologischer Sargnagel für diesen Planeten. Es geht nicht darum, überhaupt keine Autos mehr zu produzieren und es geht auch nicht darum, keine Autos mehr zu benutzen, aber wir müssen schlicht und ergreifend über verschiedene Maßnahmen die Automobilindustrie radikal zurückbauen. Die eine Maßnahme besteht darin, dass wir über Arbeitszeitumverteilungsmodelle es schaffen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer noch zu beschäftigen, aber eben auf Basis eines geringeren Produktionsniveaus. Und die zweite Maßnahme bestünde darin, über die Konversion der Industrieanlagen eben vielleicht ganz andere Dinge herzustellen. Und die dritte Möglichkeit besteht darin, dass aus ehemaligen Automobilkonzernen eben Mobilitätsdienstleister werden, die sich eben nicht zu schade sind, auch mal über Schienenverkehr und öffentlichen Personennahverkehr nachzudenken.
Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, das könnte in einer hochindustrialisierten Gesellschaft, die aber auch schon einen großen Bereich an Dienstleistungen hat, wie Deutschland, funktionieren. Jetzt haben Sie aber schon zum Beispiel die Technikindustrie angesprochen in aufstrebenden Staaten in Asien und Südostasien. Wie wollen Sie den Menschen und den Gesellschaften, die natürlich den gleichen Wohlstand erreichen wollen, erklären, dass wir jetzt deindustrialisieren und Sie sollen doch gerne mitmachen, auch wenn Sie noch lange nicht den Lebensstandard haben, den Sie vielleicht anstreben, den wir ihnen vorgelebt haben über Jahrzehnte?
Also alles, was aus ökologischer Perspektive in Asien schiefläuft, ist nichts anderes als eine Kopie dessen, was wir in Europa seit Jahrzehnten machen. Das heißt, Europa ist letzten Endes Schrittmacher der Entwicklung in den aufstrebenden Schwellenländern. Erst wenn wir einen anderen Blueprint liefern, erst wenn wir glaubwürdig vormachen, was nachhaltige Entwicklung wirklich bedeutet, statt nur arrogant auf irgendwelchen internationalen Konferenzen darüber zu reden und anderen das aufoktroyieren zu wollen, dann besteht überhaupt erst eine Chance, auch politisch Fortschritte zu erzielen im Hinblick auf Klimaschutz oder Nachhaltigkeitsvereinbarungen auf dem internationalen Parkett. Das ist das eine. Das andere ist, dass unsere Nachfrage nach Endprodukten, aber auch nach Vorprodukten und nach Rohstoffen natürlich überhaupt die Industrialisierung in den Schwellenländern beflügelt. Das heißt, dass wir darüber natürlich schon einen Hebel haben, tatsächlich dort die Entwicklung mit zu beeinflussen. Und das Dritte ist, als Sie gerade sagten, die Asiaten schicken sich an, unseren Wohlstand jetzt auch zu erreichen. Das geht einfach nicht. Das werden die nicht. Das können die nicht. Also China ist jetzt schon nicht mehr als Ökonomie ohne Plünderung Afrikas zu stabilisieren. Das heißt, die Chinesen haben jetzt schon den Punkt erreicht, wo sie sich überhaupt nicht mehr auf Basis eigener Ressourcen noch ökonomisch über Wasser halten können. Was dort geschieht, das wird enden in einem Chaos, wenn nicht proaktiv und vorsorglich Maßnahmen ergriffen werden. Das gilt auch für viele andere asiatische Staaten. Es ist schlicht und ergreifend nicht mehr die materielle Substanz auf diesem Planeten vorhanden, die es erlaubt, in Afrika, Lateinamerika oder eben Asien auch nur annähernd den Wohlstand zu erreichen, den wir in Europa während der letzten Jahrzehnte praktiziert haben.
Auch das, glaube ich, wird schwierig zu erklären sein. In der Umsetzung, wir stellen uns vor, wir möchten so eine Wirtschaft implementieren, jetzt in Deutschland oder möglicherweise auch in der Europäischen Union. Wer müsste aus Ihrer Sicht das umsetzen? Weil allein von oben aufoktroyiert kann es ja nicht werden.
Nein, natürlich nicht. Also ich bin überzeugter Demokrat. Deswegen würde ich unter gar keinen Umständen dazu raten, über Ökodiktaturen oder brutal autoritäre Maßnahmen nachzudenken. Die einzige Möglichkeit, eine Postwachstumsökonomie umzusetzen, besteht darin, dass sich in den modernen Gesellschaften dezentral verschiedene Experimentierfelder, Netzwerke oder einfach Gruppen oder Projekte herausbilden, die tatsächlich schon im Hinblick auf ihren Lebensstil und auf ihre Versorgungsmuster, vor allem auch auf ihr Mobilitätsverhalten, genau das vorwegnehmen, was dann später in einer Postwachstumsökonomie verbreitet werden könnte. Das heißt, in modernen Gesellschaften findet Wandel nie auf Knopfdruck statt, sondern bedeutet, dass wir Ungleichzeitigkeiten hinnehmen müssen. Das heißt, in den Nischen oder in ganz bestimmten avantgardistischen Gruppen wird im Prinzip vorgestanzt, was dann später, wenn die Umstände es erfordern, dann auch übernommen werden kann von breiteren Mehrheiten moderner Gesellschaften. Einen anderen Weg gibt es nicht. Sie haben vollkommen recht. Die Politik ist machtlos, weil die Politik ist gefangen in einer Logik der Expansion. Moderne Politik hat noch nie etwas anderes dargestellt als jedes beliebige Problem nur auf Basis expansiver Möglichkeiten oder der Erweiterung von Produktion oder Geld oder Subventionen zu lösen. Und deswegen passt natürlich das, was man an reduktiven Maßnahmen erwirken müsste, um eine Postwachstumsökonomie zu etablieren. Das passt schlicht und ergreifend nicht in den Kontext moderner Politik hinein. Das haben wir noch nie geübt. Und die Politik hat fürchterliche Angst davor, uns zu überfordern. Die Angst kann sie erst verlieren, wenn sie mit eigenen Augen mit ansehen kann, dass tatsächlich schon Teile der modernen Gesellschaften proaktiv, also freiwillig, fröhlich solche Maßnahmen umsetzt, wie man sie braucht, damit man in einer kleineren Wirtschaft, in einer deglobalisierten und graduell deindustrialisierten Wirtschaft gut überleben kann.
Jetzt gibt es zu jeder Bewegung ja durchaus eine Gegenbewegung, aber um das gar nicht so abstrakt zu machen, das größte Problem, haben wir vielleicht noch gar nicht angesprochen, ist der Mensch, denn in der freiheitlichen Demokratie steht ihm ja zu, selbst über seine Maßen ein Konsumverhalten an den Tag zu legen, das nicht in Ordnung ist. Man kann es ihm schlicht kaum verbieten. Sie haben das ja gerade gesagt.
Da wissen Sie, das ist relativ unaufgeklärt, einfach zu sagen, ein Mensch hat das Recht, den Planeten zu zerstören, also brutal über seine Verhältnisse zu leben. In einer Demokratie hat auch niemand das Recht, einfach eine Bank auszurauben oder seinen Nachbarn zu erschlagen, um etwas mehr Geld zu haben. Also es gibt schon noch so etwas wie eine Ethik und auch Menschenrechte und wir scheinen da in einer gewissen Schizophrenie zu leben. Also nochmal, es geht nicht um autoritäre Maßnahmen, aber es geht darum zu thematisieren, was einem Menschen im 21. Jahrhundert noch an materiellen Freiheiten zustehen kann, ohne sozial und ökologisch über seine Verhältnisse zu leben. Ohne Beantwortung dieser Frage leben wir in einer Barbarei. Und darüber können dann auch demokratische Institutionen nicht hinwegtäuschen. Dies erstmal zu thematisieren, wäre mir wichtig, ohne deswegen gleich politische Konsequenzen daraus ziehen zu müssen. Und ich denke mal, dass in einer modernen, demokratischen Gesellschaft sehr wohl Pioniere, sehr wohl auch Intellektuelle oder Menschen, die sozusagen etwas früher als andere bereit sind, die Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, sehr wohl auch einen Effekt haben. Sie sind wandelnde Kommunikationsinstrumente. Und wie gesagt, wenn von denen hinreichend viele in Erscheinung treten, dann werden sich auch erste Politikerinnen und Politiker trauen, solche Themen einfach wie nämlich Reduktion in Angriff zu nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, es geht mir nicht darum, irgendeine Lösung zu präsentieren, der man zutrauen darf, dass sie attraktiv für Massen ist. Es geht darum, schon jetzt vorsichtig die Potenziale zu erschließen, inmitten jener, die bereit sind, auch ohne Zwang und ohne Krisendruck, das vorwegzunehmen, was absehbar der Rest der Gesellschaft auch nur noch als letzte Möglichkeit hat. Und wenn dann die nächsten Finanzkrisen, die nächsten Energie- und nächsten Ressourcenkrisen kommen, dann wird schon automatisch ein Anpassungsdruck entstehen, der uns gar nichts anderes übrig lässt, als Maßnahmen zu ergreifen, die genau denen entsprechen, die ich mit einer Postwachstumsökonomie assoziiere.
Das sagt Nico Pesch, der Begründer der Postwachstumsökonomie, und über genau die haben wir gerade gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pesch.
Ich danke Ihnen auch.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Pro Minute verschwindet von der Erde ein Stück Wald, das so groß ist wie 7 Fußballfelder. Solange die Lebensbedingungen für einen Baum die richtigen sind, wird er immer weiter leben und wachsen, bis jemand die Bedingungen stört. Würde man die Energiemenge, die Deutschland verbraucht, als Kohle auf die Bahn verladen, würde der Zug fast 10-mal um die Erde reichen. Jeden Tag verbrauchen Menschen heute mehr Erdöl, als sich auf natürliche Weise in 1000 Jahren gebildet hat. Allein durch die Standby-Funktion in elektrischen Geräten werden in Deutschland jährlich über 20 Milliarden Kilowattstunden verschwendet. Die gesamte Stromproduktion der 4 ältesten deutschen Atomkraftwerke. Um 1 Kilo Käse herzustellen, sind 5000 Liter Wasser nötig. Jeder Deutsche benutzt pro Jahr 63 Plastiktüten. Bis eine Plastiktüte komplett zerfällt, können zwischen 100 und 500 Jahre vergehen.
Wir Menschen sind von den Leistungen der Natur abhängig. Ob es nun die Bienen sind, die unser Obst bestäuben, oder Pflanzen, die CO2 zu Sauerstoff umwandeln. Dennoch betrachten wir Menschen die Leistungen der Natur oft als selbstverständlich und nutzen sie teilweise sogar schamlos aus. Dabei hat Natur doch auch einen ökonomischen Wert. Deswegen haben die Vereinten Nationen die internationale TEEP-Studie durchgeführt. Ziel der Studie war es, wissenschaftliche Argumente für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu liefern und das Naturkapital für alle sichtbar zu machen. Und Deutschland zieht nach. Das Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung koordiniert die Arbeit für einen deutschen TEEP-Bericht. Und ich spreche mit dem Leiter des Projekts, Professor Bernd Hans-Jürgens. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Der TEEP-Bericht will ja den Nutzen der Natur sichtbar machen. Wie funktioniert das?
Naja, das funktioniert vor allen Dingen so, dass wir die Leistungen der Natur zunächst einmal identifizieren, erfassen und dann, wenn es geht, in Wert setzen wollen. Die Leistungen der Natur erfassen bedeutet, dass vieles, was die Natur leistet, nicht sichtbar ist. Nehmen wir mal landwirtschaftliche Produktion. Da ist sehr wohl sichtbar, dass hier Nahrungsmittel produziert werden. Aber dass auf unseren Flächen gleichzeitig Regulierung des Wasserkreislaufs stattfindet, dass Luftschadstoffe gefiltert werden, dass die Landschaft eine Schönheit enthält, die vielen Leuten Freude macht, das sind Leistungen der Natur, die üblicherweise nicht berücksichtigt werden. Und die wollen wir erstmal erfassen und darlegen, was das für Leistungen sind. Und wenn es geht, wollen wir an einigen Stellen auch versuchen, sie ökonomisch in Wert zu setzen. Das heißt, darauf hinzuweisen, dass hier Werte vorliegen und darauf hinzuweisen, dass diese Aspekte in Entscheidungen zu berücksichtigen sind.
Wenn man aber etwas einen ökonomischen Wert zuschreiben will, dann muss man es ja in Zahlen umwandeln. Wie wandeln Sie denn zum Beispiel Obstplantagen in Zahlen um?
Ich würde zunächst einmal sagen, etwas in ökonomischen Wert zu setzen, muss nicht zwangsläufig bedeuten, es in Zahlen umzusetzen. Denn zunächst einmal geht es ja nur darum, erstmal zu erfassen, welche Leistungen das überhaupt sind, die wir hier betrachten. Bei den Obstplantagen sind es ganz sicher Bestäubungsleistungen, die eine besondere Rolle spielen. Es ist aber auch die Schönheit der Landschaft, es sind Erholungsleistungen und anderes mehr. Und um an diesem Beispiel zu bleiben, also man kann bei den Bestäubungsleistungen beispielsweise nachweisen, was diese Leistungen wert sind. Nämlich wenn die Bestäubung ausfällt, sieht unser Markt ganz anders aus. Erholungsleistungen kann man auch in gewisser Weise erfassen, aber das sind eigentlich immer nur Hilfsgrößen. Ich würde nie sagen, dass die Preise oder die Zahlenangaben das Entscheidende sind, wenn wir auf diese Leistungen der Natur hinweisen.
Auf Ihrer Website werben Sie mit dem Slogan Naturkapital Deutschland. Wo liegt denn in Deutschland besonders viel Naturkapital?
Wir haben zum einen in allem, was feucht ist, kann man sagen, in den Moorgebieten, das ist sehr wichtig aus verschiedenen Gründen als Naturkapital, in den Flussauen, die noch vorhanden sind und auch in dem hochwertigen Grünland. Das heißt, wir haben Grünlandflächen, die besonders wichtig sind, weil hier viel Biodiversität vorliegt und schließlich und natürlich auch unsere Schutzgebiete. Da liegt besonders viel Naturkapital verborgen. Das kann man, wie gesagt, nicht immer in Geldeinheiten ausdrücken. Das soll man auch gar nicht, das muss man auch gar nicht. Aber auf diese Werte sollte man hinweisen. Wir verlieren weiter in unserer Gesellschaft, wenn wir diese Flächen preisgeben für Energiepflanzenanbau oder für die Besiedlung oder Ähnliches.
Aber eigentlich kann man doch sagen, dass in der Natur alles wertvoll ist. Also wie machen Sie genau fest, was wert ist und was weniger?
Das, was wir betrachten können, wir sind ja Ökonomen, und das, was wir betrachten können, sind die Leistungen der Natur für den Menschen. Der Mensch kann bestimmte Wertschätzungen zum Ausdruck bringen, indem er bereit ist, dafür etwas herzugeben. Also er ist bereit, dafür auch etwas zu zahlen. Das können wir durch Befragungen erfassen beispielsweise oder durch Besucherzahlen können wir das erfassen. Oder wenn es um die Kohlenstoffbindung geht, können wir die Bindung erfassen. So würden wir vorgehen, indem wir die verschiedenen Leistungen der Natur erfassen an einem Standort und zunächst einmal darstellen, um welche Leistungen es sich hier handelt, inwieweit ein bestimmtes Ökosystem eine Regulierungsleistung erbringt oder inwieweit sie bestimmte kulturelle Leistungen erbringt oder für Bildungsleistungen. So, und wenn wir diese Leistungen sozusagen erstmal auch erfasst haben, das ist sozusagen der wichtige Punkt, dann können wir überlegen, ob wir an einigen Stellen auch Werte beimessen können. Was bedeutet es, wenn diese Leistungen verloren gehen? Das ist beim Klima ganz einfach, beim CO2 relativ einfach, weil wir hier schon Märkte haben. Aber in vielen Fällen geht das gar nicht, das in Wert zu setzen.
Die veröffentlichten Ergebnisse des internationalen TEEP-Berichts umfassen gut und gerne 1500 Seiten. Wenn man sich das als Buch vorstellt, dann ist das schon ein richtiger Wälzer. Wie werden diese Erkenntnisse genutzt und von wem?
Wir wollen die Ergebnisse aus Naturkapital Deutschland, jetzt aus der deutschen Nachfolgestudie, insbesondere an Entscheidungsträger herantragen. Das machen wir auf zweierlei Art und Weise. Zum einen versuchen wir schon bei der Berichterstellung, möglichst viele Akteure mit einzubeziehen. Das heißt, es ist nicht so, dass hier ein Bericht von einem oder einer Wissenschaftlerin geschrieben wird, sondern es sind Teams, die zusammengesucht werden, Expertenteams, die sowohl aus der Wissenschaft kommen, aber auch Experten aus der Praxis sind dort einbezogen. Und des Weiteren versuchen wir dann, diese Ergebnisse sehr intensiv zu kommunizieren. Das heißt, wir haben eine projektbegleitende Arbeitsgruppe, in der mit 25 Personen sehr viele Vertreter aus verschiedenen Ministerien und Behörden drin sind. Und mit denen diskutieren wir die Ergebnisse. Und drittens schließlich versuchen wir, die Ergebnisse sehr breit zu streuen über die Internetseiten, aber auch durch zahlreiche Vorträge, die wir halten, insbesondere auf Tagungen von Entscheidern.
Und wer profitiert am Ende von der ökonomischen Sicht auf die Umwelt?
Ich hoffe doch, dass am meisten die Natur und die Umwelt davon profitiert. Denn letztlich wollen wir ja ergänzend zu bestehenden Argumenten für Naturschutz und Umweltschutz zeigen, dass auch aus ökonomischer Sicht eine solche Entscheidung zugunsten der Natur eine gute Entscheidung sein kann.
Wir beschäftigen uns heute hier in der Sendung auch mit dem Konzept der Postwachstumsökonomie. Und Ziel dieser Theorie ist ja eine Gesellschaft, die ohne wirtschaftliches Wachstum auskommt und damit dann letztendlich die Umwelt schützt. Wie können Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum Ihrer Meinung nach nebeneinander existieren?
Sie können nebeneinander existieren, wenn man zwei Aspekte besonders berücksichtigt. Zum einen müssen wir die Aspekte des Umweltschutzes stärker in unsere Entscheidungen berücksichtigen. Das heißt, wir müssen dazu beitragen, dass die Entkopplung von bestehendem Wachstum und Umweltschutz vorangetrieben wird. Wir müssen also, wenn wir schon Wachstum haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Wachstum mit weniger Umweltressourcen erzielt wird und dass es nachhaltiger erzielt wird. Darüber hinaus ist die zweite Frage, aber das teilen werden nicht alle teilen, dass man das Wachstum in Frage stellt, dass man fragt, inwieweit führt die Steigerung des Wachstums des Sozialprodukts tatsächlich zu einem vermehrten Wohlstand. Und hierzu leisten wir als TEEP-Vorhaben weniger Beiträge. Wir beziehen uns in erster Linie auf die erste Strategie, wo wir fragen, wie kann in einer Gesellschaft dieses Wachstum mit vermindertem Ressourceneinsatz erstellt werden. Ich wehre mich aber auch nicht gegen die zweite Perspektive.
Die TEEP-Studie möchte der Natur einen ökonomischen Wert geben. International gibt es die Studie schon. Verschiedene Länder arbeiten jetzt an einer jeweils eigenen TEEP-Studie. Den deutschen Bericht erstellt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Professor Bernd Hans-Jürgens leitet das Projekt und hat uns erklärt, worum es dabei geht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
In den letzten beiden Stunden haben wir uns mit dem Spannungsfeld zwischen Ökonomie, also wirtschaftlichen Bestrebungen nach Wachstum auf der einen Seite und Ökologie, also Natur und Naturschutz auf der anderen Seite beschäftigt. Wir haben über den TEEP-Bericht gesprochen, der ein wissenschaftlicher Leitfaden werden soll, wie Ökologie und Ökonomie zusammen funktionieren können. Und die Postwachstumsökonomie ist der Meinung, dass wir nicht unendlich Wachstum generieren können und deswegen lieber zu früh als zu spät unseren Konsum zurückfahren sollen. Ich gebe zu, dass das vielleicht ein bisschen viel Theorie war und deswegen schauen wir uns jetzt noch ein paar Beispiele an, wo auf der Welt der Kampf zwischen Ökonomie und Ökologie gerade ausgefochten wird. Miriam Richter und Sebastian Riem aus der Detektor FM Redaktion haben die letzten beiden Stunden vorbereitet und betreut und sind jetzt hier bei mir im Studio. Hallo ihr beiden.
Hi Caro.
Hallo.
Miriam, du hast uns direkt ein Sommerthema mitgebracht. Denn was gibt es Schöneres, als bei 30 Grad in einem Badesee zu springen? Aber die Menschen in Halle an der Saale müssen sich da Gedanken machen, ob das im Hufeisensee noch so einfach möglich sein wird.
Genau, der Hufeisensee wird liebevoll auch Hufi genannt, ist ein sehr beliebter Badesee. Früher war er ein Wasserreservoir für den Kohletagebau, heute ist er ein Biotop. Wasservögel und seltene Süßwassergarnelen fühlen sich da sehr wohl. Außerdem ist die Wasserqualität richtig gut. Der See ist also sehr naturbelassen. Man muss sich das so vorstellen, dass es dort keine ausgewiesenen Badestellen gibt. Es gibt keine wirklich asphaltierten Straßen, die dorthin führen oder Kiosks. Die Stadt Halle und Investoren wollen den Hufeisensee jetzt zu einem rentablen Freizeit- und Erholungsraum umgestalten. Geplant sind unter anderem ein Golfplatz samt Hotel und eine Wasserski-Seilzuganlage. Außerdem soll ein asphaltierter Rundweg und Badestellen entstehen. Naturschützer befürchten jedoch, dass so das Ökosystem See gestört werden könnte. Die Stadt Halle hat jetzt zwar erste Baupläne genehmigt, doch es gibt auch Widerstand von der Bevölkerung.
Seen und Meere sind ja immer wieder Schauplatz von solchen Diskussionen um Ökologie und Ökonomie. Und für ein Meer müssen wir ja gar nicht so weit gehen. Einmal auf die andere Seite von Deutschland, zur Nordsee nämlich. Sebastian, was ist da los?
Da in der Nähe von Emden, direkt an der Grenze, also zwischen Deutschland und den Niederlanden, da gibt es den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Und genau dort liegt auch das Ems-Estuar, schwieriges Wort. Ein Estuar ist was Ähnliches wie ein Flussdelta, also ein großes Gebiet, wo der Fluss, in diesem Fall also die Ems, in ein Meer, also hier die Nordsee, mündet. Und eben dort streiten sich schon seit vielen Jahren Umweltschutzorganisationen mit der Schifffahrt. Denn natürlich müssen durch dieses Estuar eben alle Schiffe fahren, die von der Ems ins Meer wollen. Weil aber die Schiffe immer breiter, schwerer, größer werden, wurde die Ems dann auch immer tiefer ausgebaggert und dann eben für die Schifffahrt passender gemacht.
Ich nehme an, die Leidtragenden sind wie so oft die Tiere und Pflanzen.
Das stimmt wohl leider auch hier, ja. Das Gebiet ist nämlich sogenannte Brackwasserzone und deswegen leben da vergleichsweise seltene Tierarten, so kleine wirbellose Tiere zum Beispiel. Die sind Nahrungsgrundlage für verschiedene Vögel, Säbelschnäbler zum Beispiel. Und die Vögel brüten und nisten dann natürlich auch rund um dieses Ems-Estuar. Zumindest wäre das Ideal. Dadurch, dass nämlich der Fluss für die Schiffe gangbar gemacht wurde, ist dieses ganze System natürlich zerstört. In den 80ern, da galt die untere Ems noch als eine der fischreichsten Flussmündungen in Deutschland. Ja, und heute kann es im Sommer passieren, dass da kaum noch oder überhaupt gar keine Fische mehr leben.
Die Niedersachsen haben ihren Nationalpark schon und in Bamberg soll es auch bald einen geben. Zumindest wollen das Naturschutzorganisationen und auch Teile der Bevölkerung. Miriam, warum sind denn nicht alle von so einem Naturpark begeistert?
Naja, ein Nationalpark bedeutet ja auch immer, dass man den Wald nicht mehr in der Form wirtschaftlich nutzen kann wie vorher. Dieser Steigerwald, um den es geht, steht in Franken und dort stehen auch Deutschlands älteste Buchen. Heute sind schon einzelne Gebiete als Naturreservate ausgewiesen, aber es soll jetzt eben auch ein Nationalpark kommen. Seit 2007 wird aber auch schon heftig diskutiert, ob der nördliche Steigerwald den Status eines Nationalparks bekommt oder eben nicht. Naturschützer unterstützen die Pläne für einen Nationalpark. Sie wollen die einzigartigen Buchenwaldbestände schützen und außerdem haben sich dort auch seltene Tiere wie zum Beispiel die Wildkatze angesiedelt.
Was sagen denn die Gegner des Nationalparks?
Diese Menschen wollen den Wald gerne weiter wirtschaftlich nutzen. Sie wollen weiter Holz schlagen, sie möchten gerne ihren privaten Grund als Wald weiter benutzen. Das alles wäre nicht mehr möglich, wenn dort ein Nationalpark entsteht. Die Politik in Bayern sagt übrigens, solange die Bevölkerung nicht hinter dem Nationalpark steht, wird es ihn auch nicht geben. Und momentan sieht es auch nicht so aus, als ob der Nationalpark im Steigerwald bald kommt.
Ökonomie und Ökologie, wie geht das zusammen? Und geht das überhaupt zusammen? Naturschützer und Wissenschaftler stehen sich da schon seit einigen Jahren entgegen und es wird sicherlich auch noch einige Zeit dauern, bis dieser Konflikt gelöst ist. Wir haben uns 2 Stunden lang mit dem Spannungsfeld beschäftigt. Alle Beiträge, Definitionen und Interviews können Sie auch auf unserer Website Detektor FM nachlesen. Dort finden Sie auch weitergehende Informationen und ich sage danke Sebastian und Miriam.
Tschüss.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.